Inforadio Podcast.
Saudi-Arabien, ein reiches Land mit modernen Großstädten, glitzernden Einkaufszentren, Starbucks und McDonald's-Filialen und einer zutiefst religiösen Bevölkerung. Koran und Sunna, die überlieferten Bekenntnisse des Propheten Mohammed, bilden die Verfassung. Der Islam ist Staatsreligion und eine Religionspolizei überwacht, dass die strengen wahhabitischen Regeln auch befolgt werden. Saudi-Arabien, eine absolute Monarchie. Es gibt kein Parlament, aber eine beratende Versammlung von etwa 150 Mitgliedern, die vom König ernannt werden. Seit Mitte der 80er Jahre trägt der Herrscher auch den Titel Hüter der beiden heiligen Städten, gemeint sind Mekka und Medina. Saudi-Arabien, ein Land der Widersprüche. Saudische Frauen sind in der Öffentlichkeit meist voll verschleiert. Sie dürfen nicht Auto fahren und unterstehen ein Leben lang der Vormundschaft des Ehemannes oder männlicher Familienangehöriger. Aber sie können studieren, Professorinnen werden oder Ärztinnen. An den Universitäten machen sie mittlerweile die Hälfte des akademischen Nachwuchses aus. Forum die Botschafter-Matinee heute zu Gast. Osama bin Abdul Majid Jubukci, seit 5 Jahren der Vertreter des Königreichs Saudi-Arabien in Deutschland. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ulrike Freitag hat Islamwissenschaften, Geschichte und Literatur studiert und leitet das Zentrum Moderner Orient in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Und Guido Steinberg, Politologe und Islamwissenschaftler. 3 Jahre lang waren Sie im Bundeskanzleramt, Referent für den Bereich internationaler Terrorismus. Heute arbeiten Sie bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ebenfalls ein herzliches Willkommen. Und wir sind mit der Sendung heute wieder zu Gast bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wie sieht der Alltag im Königreich aus? Was beschäftigt die Menschen? Welche Entwicklungen, welche Veränderungen hat es gegeben? Und welche Rolle spielt Saudi-Arabien im Nahen und Mittleren Osten? Das sind einige der vielen Fragen, die wir in der nächsten Stunde diskutieren wollen. Herr Botschafter, ich habe bei der Vorstellung eben Ihre Titel unterschlagen. Sie sind Professor Dr. Med. Sie haben in Deutschland Medizin studiert, auch hier promoviert und sich habilitiert. Dann waren Sie in Ihrer Heimat Dekan der medizinischen Fakultät, auch einige Jahre lang Präsident der Universität in Jeddah, später Gesundheitsminister, Berater Ihrer Majestät und dann seit 2004 Botschafter Ihres Landes in Deutschland. Man würde sagen, ein Quereinsteiger. Sind Sie mit dem Herzen eher Mediziner und mit dem Verstand Diplomat oder wie würden Sie sich beschreiben?
Also zunächst möchte ich mich bedanken für die Einladung. Ich bin Mediziner von Beruf und Berufung. Und ich hätte gerne Medizin weitermachen wollen. Und ich habe 37 Jahre meines Lebens Medizin gewidmet. Nun bin ich als Rektor der Universität in Jeddah, meiner Heimatstadt, eine Hafenstadt am Meer. Und dann kam die Entscheidung seiner Majestät, dass ich zum Gesundheitsminister wurde. Als ich meine Karriere als Gesundheitsminister, ist natürlich eine politische Entscheidung. Anschließend, nachdem ich 8 Jahre meines Lebens als Gesundheitsminister tätig war, entschied der König, dass ich Berater bei seiner Majestät sein soll. Da blieb ich dann 12 Jahre bei seiner Majestät als Berater. Und das ist eine politische Entscheidung. Eines Nachts rief er mich zu sich, gegen 2 Uhr morgens, um mir zu sagen, du gehst nach Deutschland. Und dadurch kam ich zu Ihrem wunderschönen Lande.
Eine Entscheidung, die Sie aber auch nicht hinterfragt haben, weil wenn der König sich wünscht, dass Sie zum Beispiel als Botschafter Ihres Landes nach Deutschland gehen, das ist dann eine Offerte, die kann man nicht ausschlagen.
Nein, wir sind ein höfliches Volk.
Das heißt, die folgen den Wünschen und Bitten.
Nein, der König ist der Oberhaupt in unserem Lande und er ist ein älterer Herr und er sagt, mein Sohn, du gehst nach Deutschland, um uns zu vertreten. Da kann ich schlecht Nein sagen. Da kann ich sogar schlecht fragen, warum.
Haben Sie denn mit dem König darüber diskutiert oder haben Sie gesagt, ja, Majestät, ich mache es gerne?
Nein, im Grunde, ich habe gewartet, weil ich als Bote seiner Majestät des Öfteren mit Briefen zu den verschiedenen Präsidenten der Länder gefahren bin. Und ich dachte, er gebe mir einen Brief. Und ich habe gewartet. Er guckte mich an und ich guckte ihn an. Er guckte mich an und ich guckte ihn an und sagte, worauf wartest du? Sagte auf den Brief. Sagte, welchen Brief? Den ich mitnehme. Nee, du hast es falsch verstanden. Du gehst nach Deutschland als Diplomat. Dann habe ich tief Luft geholt und gesagt, Dankeschön. Dann bin ich rausgegangen.
Hatten Sie dann irgendeine Vorbereitung? Also konnten Sie sich noch kurz in die diplomatische oder in die Diplomatie einarbeiten oder mussten Sie da einfach auf Ihren gesunden Menschenverstand, auf Ihr bisheriges Leben vertrauen?
Ich dachte, ich habe Deutschland als Student kennengelernt und ich bin froh, dass ich in Deutschland bin und nicht in einem anderen. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, wenn ich nach China gegangen wäre, wäre es eine andere Umwelt. Aber Deutschland für mich ist meine zweite Heimat und als solche fühlte ich mich wohler und ich glaube, ich habe es zu meinem Verständnis soweit gut gebracht.
Frau Freitag, Sie haben Arabisch und Geschichte studiert, unter anderem an der Universität in Damaskus. Sie sind Professorin für Islamwissenschaften. Was hat Sie damals gerade an diesem Fach gereizt? Waren es Erfahrungen, die Sie vorher gemacht haben? Waren es Reisen oder war es einfach die Region?
Also ursprünglich, um ganz ehrlich zu sein, wollte ich nur Arabisch lernen. Ich wollte mich gar nicht unbedingt mit der Region befassen. Ich wollte dringend Journalistin werden und mir hatte jemand gesagt, ich müsste irgendeine ausgefallene Sprache lernen. Und da ist die Wahl wirklich rein zufällig auf Arabisch gefallen. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich an der Universität Bonn, wo ich zunächst studiert habe, einen sehr guten Arabischlehrer hatte, der es sehr schnell geschafft hat, mich zu überzeugen, dass das eigentlich, beziehungsweise eben auch die dazugehörige Kulturwissenschaft, dass das eigentlich das ist, was mich interessiert.
Und daraus ist dann erst ein Studium und später ein Beruf und eine Berufung geworden?
So ähnlich, genau.
Sie sind häufig im Land unterwegs und ich habe vorhin gesagt, Saudi-Arabien, ein Land der Widersprüche. Ist es für Europäer, auch für Sie als Frau, ist es ein Land, was sich eben nicht leicht erschließt?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie man dorthin kommt oder ob man dorthin kommt, sollte man vielleicht sagen. Also ich erinnere mich, ich bin zum ersten Mal dorthin gekommen, weil ich eigentlich über den südlichen Jemen gearbeitet habe und mir dann gesagt wurde, also wenn du hier wirklich drüber arbeiten willst, dann musst du unbedingt diejenigen treffen, die aus dieser Region in Saudi-Arabien und eben insbesondere in Jeddah und in Mekka leben. Und es war nicht sehr einfach damals, das war 2000, ins Land hineinzukommen als Frau. Das Überraschende oder das für mich Überraschende und das, was mich dann auch dazu geführt hat, mich anschließend mit Saudi-Arabien und dessen Geschichte auseinanderzusetzen, war eigentlich die Feststellung, dass wenn man über Kontakte eingeführt ist, dass man sehr überraschende Erfahrungen machen kann, dass es keineswegs ein so verschlossenes Land sein muss, wie es von außen wirkt und wie es sicher auch für manche auswärtigen Experten wirkt, die sich ausschließlich in den auswärtigen Expertenzirkeln bewegen. Sondern wenn man einmal über Kontakte verfügt, dann ist das eigentlich wie in den meisten anderen arabischen Ländern auch, dass man in relativ engen Kontakt mit den gebildeten, den mit Westlern sprechenden Teilen der Bevölkerung treten kann.
Nochmal an das anknüpfen, was Frau Freitag gerade gesagt hat, Herr Steinberg. Wir wissen dennoch relativ wenig über Saudi-Arabien. Also wir wissen, dass es der größte Erdölproduzent der Welt ist. Wir wissen auch, dass es dort die heiligen Stätten Mekka und Medina gibt. Aber über den Alltag der Menschen, über die Jugend, über Sehnsüchte, über Wünsche, über ich weiß nicht was alles, erfahren wir sehr wenig. Woran liegt das? Wie kommt das?
Ich glaube, das liegt in zwei Dingen. Zum einen ist unser Interesse nun mal nicht sehr stark ausgeprägt an dieser Weltgegend. Insgesamt, glaube ich, kann man den Deutschen vorwerfen, dass ihr Interesse an der Welt allgemein nicht sehr stark ausgeprägt ist. Wenn man es beispielsweise mit den Briten vergleicht, mit den Franzosen. Da gibt es ganz, ganz andere Traditionen des Umgangs mit anderen Ländern, im positiven wie im negativen Sinne. Andererseits war und ist Saudi-Arabien mit einigen Einschränkungen ein sehr, sehr schwer zugängliches Land. Ich habe auch damals, als ich jetzt das erste Mal da war, sehr lange gewartet, bis ich das Visum hatte. Damals war ich Student, habe meine Doktorarbeit vorbereitet. Es hat sehr lange gedauert und dann musste ich sehr lange verhandeln, bis ich dann statt der angebotenen 2 Wochen dann doch noch 4 Wochen bekam. Das hat sich etwas geändert. Saudi-Arabien hat sich enorm geöffnet in den letzten Jahren, aber es ist tatsächlich sehr schwer zugänglich für den Ausländer, zunächst einmal natürlich für Männer, aber natürlich ganz besonders auch für Frauen. Und für Journalisten ist es weiterhin sehr, sehr schwierig, in dem Land zu arbeiten.
Herr Botschafter, woran liegt es, wenn wir mal das nehmen, was die beiden gerade gesagt haben, Frau Freitag und Herr Steinberg, dass es doch relativ schwierig ist, kompliziert ist, auch eine Genehmigung zu bekommen, nach Saudi-Arabien zu fahren?
Also wenn ich von Herrn Steinbergs Statement betrachte, dann muss ich sagen, es ist sehr schwierig, nach Deutschland zu kommen. Wir brauchen 4 Monate, um ein Visum zu bekommen. Auch Diplomaten brauchen 4 Monate, um ein Visum zu bekommen. Meine Tochter wollte vor 2 Jahren nach Deutschland ihren Vater besuchen und wartete 5 Monate, wurde getäuscht, wurde eigentlich schikaniert, musste fast 6 Mal nach Riad fahren und dann hat sie kein Visum bekommen. Während die englische Botschaft binnen 2 Tagen ein 5-Jahres-Visum gegeben. Das bedeutet nicht, dass sie sagen kann, Deutschland ist verschlossen. Nein, Deutschland ist insofern, wie Herr Stamberg gesagt hat, die haben kein Interesse. An der anderen Seite, Saudi-Arabien öffnet sich, aber öffnet sich langsam zu der Welt. Wir sind etwas vorsichtiger in Bezug auf die Welt, weil wir ja durch verschiedene Bewegungen, die im Nahen Osten sich bewegt, vorsichtiger sind.
Frau Freitag, Sie sind mit Studenten, mit deutschen Studenten auch in Saudi-Arabien gewesen. Mit welchen Ideen, mit welchen Bildern sind auch vielleicht die jungen Deutschen dorthin gefahren und was haben Sie dort erlebt? Wo mussten Sie vielleicht auch Vorstellungen revidieren, verändern?
Also Sie sind, glaube ich, mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen hingefahren. Teilweise herrschten sehr falsche Bilder. Wenn ich jetzt aus der letzten Gruppe zitiere, es waren zum einen 2 Studentinnen dabei, die sagten, also wir finden das unglaublich spannend, da hinzufahren, aber wir haben unglaubliche Angst vor diesem Land. Die haben dann, da wir uns auch vor allem an einem Frauencollege, jetzt einer Frauenuniversität aufgehalten haben, dann sehr schnell gemerkt, dass dort auch sehr normale Menschen sind. Es war umgekehrt ein deutscher Student dabei, der wissen wollte, in welche Kinos man denn dann vorzugsweise gehen müsste. Und wir mussten eben mitteilen, dass es Kinos nun zumindest in der bei uns bekannten Form nicht gibt. Es gibt vereinzelt Filmaufführungen inzwischen. Es gibt Theateraufführungen in Universitäten. Und das war dann immer wieder auch das Spannende, dass es manche Dinge möglicherweise offiziell nicht gibt, aber sie finden dann doch statt und zwar auch nicht etwa im Untergrund, sondern eben in so halb öffentlichen Räumen, kann man vielleicht sagen.
Also man muss wissen, wo dann
auch. Man muss wissen, wo und es gibt natürlich auch sehr, sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Städten im Land. Und ich habe mich am meisten in Jeddah bewegt, was sicher die offenste Stadt ist, einfach dadurch, dass es eine Hafenstadt ist, die schon sehr lange mit den unterschiedlichsten Regionen in engem Kontakt steht.
Herr Steinberg, Sie waren hauptsächlich in Riad, glaube ich. Wie haben Sie dort die Menschen erlebt, mit denen Sie Kontakt hatten? Offen, neugierig?
Nein, ganz sicher nicht. Also das ist sicher, Riad ist die Hauptstadt des doch sehr, sehr konservativen Zentralarabien. Und man muss da schon einige Schwellen überschreiten, wenn man wirklich Saudis kennenlernen will und ihnen nahe kommen will. Und auch das hat immer Grenzen. Ich denke, dass 2 Dinge ganz entscheidend sind. Ein ehrliches Interesse und zweitens natürlich die arabischen Sprachkenntnisse. Wenn beides vorhanden ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr einfach ist, dann doch nach einer Weile Saudis kennenzulernen. Gerade wenn man sich dann eben an den Bildungseinrichtungen bewegt, wo ja Leute sich aufhalten, die ganz ähnliche Interessen haben wie nun der westliche Forscher. Habe aber von sehr vielen anderen Leuten, die auch lange dort lebten, gehört, dass sie überhaupt keinen Zugang zu dieser Gesellschaft haben. Ich glaube, das Wichtigste ist ganz sicherlich die Sprache. Und man muss mit den Leuten in Zentralarabien auskommen. Sie sind ganz anders als viele andere Araber aus den Ländern, die man so kennt als Student, wenn man dann in Syrien oder in Ägypten Arabisch gelernt hat. Aber sie sind sehr offen. Sie sagen einem sehr oft sehr deutlich, was sie denken. Das kann problematisch sein. Ich habe das eher für erfrischend gehalten. Und bis heute habe ich da sehr, sehr gute Freunde, auch sehr, sehr enge Freunde. Das ist eine Erfahrung, die man in der arabischen Welt nicht überall machen kann.
Herr Botschafter, gibt es denn Bilder oder gibt es auch Urteile, möglicherweise Vorurteile über Saudi-Arabien, die Sie besonders ärgern? Nein?
Ja.
Wir sind beim Hörfunk, Sie müssen schon mal sagen.
Ja. Erstens möchte ich eins korrigieren. Die sind direkt, aber sind höfliche Leute in Saudis. Die Vorurteile, die wir haben, sind meistens, sie glauben, dass wir nicht haben sollten so viel Geld in unserem Lande. Wir sind Kameltreiber. Wozu habt ihr so viel Geld? Als ich hier studiert habe, hat man immer behauptet, dass der Liter Benzin so und so viel gekostet haben sollte und dass wir das Geld zu uns geflossen wäre. Man hat mir unterschlagen, dass 80% des Geldes geht eigentlich zum Vaterstaat als Steuer und nicht zu Saudi-Arabien. Aufgrund dessen sind wir ein armes Volkchen. Außerdem, ein Reichtum ist nicht nur ein Geld. Reichtum an Wissen, an Intelligenz, an Kultur, an Musik, an Geschichte. Und das haben sie hier in Deutschland. Das ist Reichtum.
Ein wunderbares Schlusswort für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt ganz kurz für die Schlagzeilen und hören uns dann gleich wieder. Bescheiden, vorsichtig, behutsam, so wird die Reformpolitik von König Abdullah umschrieben, der seit 4 Jahren offiziell im Amt ist. Mitte der 90er Jahre aber bereits die Regentschaft für seinen erkrankten Halbbruder König Fahd übernahm. Die Veränderungen in Saudi-Arabien gehen langsam voran, sind eher eine Brise denn ein Sturm, hat mal jemand gesagt. Doch was vielen im Westen vorkommen mag wie ein Schneckentempo, ist in den Augen der Konservativen schon fast eine Revolution. Im Justiz- und Erziehungswesen zum Beispiel, an die 300 Personen sind in führenden Ämtern ausgetauscht worden. Und Anfang dieses Jahres wurde eine Frau in den Rang einer Ministerin berufen. Sie ist nun stellvertretende Erziehungsministerin und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb, damit hat die saudische Frau ein Gesicht. Forum, die Botschaftermatinee, heute zu Gast Osama bin Abdul Majed Shubukshi, der Vertreter des Königreichs Saudi-Arabien in Deutschland, Ulrike Freitag, Leiterin des Zentrums Moderner Orient in Berlin und Guido Steinberg, Politologe und Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Botschafter, die saudi-arabische Literatur boomt. Es sind gerade die jungen Autoren und Autorinnen, die auf den Markt drängen. Bücher tragen Titel wie »Die Girls von Riyadh« oder »Liebe in Saudi-Arabien«. Haben Sie diese Romane gelesen?
Ja.
Und? Unterhaltsam?
Sehr.
Worum geht's? Um Alltag?
Nein, es geht eigentlich darum, dass diese Raja Sana, diese Mädchen von Riyadh, ist eine Zahnärztin.
Eine Zahnärztin?
Das ist eine meiner Studentinnen.
Ach.
Und sie war hier auch in Deutschland vor gar nicht langer Zeit. Letztes Jahr war sie hier auf einer Tour in ihrem Wege nach England und Amerika. Sie studiert jetzt Masterdegree in Texas. Und sie hat nur das geschrieben, was sie gedacht hat, beziehungsweise was sie von ihren vier Kolleginnen, drei Kolleginnen und sie, über das alltägliche Leben eines jungen Mädchens mit deren Hoffnungen für die Hochzeiten und was sie da gemacht werden sollte. Das hat sie in Form einer E-Mail-Geschichte geschrieben. Und das hat sie eigentlich sich erlaubt, das zu veröffentlichen. Und wurde akzeptiert in Saudi-Arabien auch.
Ja, und ist offenbar ein großer Erfolg, in viele Sprachen übersetzt. Und die
und der König hat das unterstützt.
Er hat es auch gelesen.
Ich weiß nicht, ich war nicht mit ihm. Aber er hat es unterstützt.
Haben denn diese Romane, Herr Steinberg oder auch Frau Freitag, haben denn diese, also gerade diese jüngeren Autoren, sind das auch immer Themen, die etwas mit der Gesellschaft zu tun haben, die mit gesellschaftlichen Veränderungen, vielleicht auch mit Wünschen zu tun haben?
Es gibt tatsächlich dieses Phänomen einer literarischen Blüte in Saudi-Arabien, wobei viele dieser Romane auch zunächst oft in Beirut oder Kairo veröffentlicht werden und dann in verschiedenen Formen nach Saudi-Arabien kommen. Und es werden zunehmend auch in diesen Romanen Themen angesprochen, die vorher tabu waren. Also um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, die Art von Liebesleben, die dort im Prinzip von den Mädchen beschrieben wird, ist etwas, was in der Öffentlichkeit eigentlich in dieser Form nicht diskutiert werden sollte oder lange Zeit zumindest nicht diskutiert worden ist. Und dass solche Themen jetzt plötzlich in die Öffentlichkeit dringen, zeigt eben auch, dass es nicht nur einen politischen Wandel gibt, sondern in der Tat auch einen gesellschaftlichen Wandel. Und es ist ja nicht das einzige Thema. Es gibt jetzt Romane, in denen beispielsweise auch über die Frage der Gastarbeiter diskutiert wird oder der Wanderarbeiter, je nachdem, welche Terminologie man wählt. Es gibt Romane, in denen soziale Schichten erwähnt werden, die vorher wenig in der Öffentlichkeit thematisiert worden sind, beispielsweise ehemalige Sklaven oder auch Sklavinnen. Also es werden eine ganze Reihe von Tabuthemen angesprochen, die eben zeigen, dass die Gesellschaft auch beginnt, in anderer Weise über sich selber zu reflektieren. Und ich glaube, das ist eine der ganz spannenden Dinge auch in Saudi-Arabien, gerade in den letzten Jahren.
Mhm. Ja, also diese Bücher sind sicherlich Ausdruck eines Wandlungsprozesses, eines Öffnungsprozesses des Landes. Allerdings habe ich tatsächlich meine Zweifel daran, ob sich das auch in der Politik niederschlägt. Es hat durchaus einige nennenswerte Reformen gegeben, die auch schon angesprochen wurden. Allerdings glaube ich doch beobachten zu können, dass so etwa seit 2005, 2006 sich dieser Reformprozess wieder verlangsamt hat und sehr, sehr viele Leute im Land sehr unzufrieden sind mit dem Tempo, was hier angeschlagen wird. Und normalerweise ist die Interpretation die, dass der König, der sicherlich ein guter ist, der auch Reformen will, da doch nicht sich durchsetzen kann in einer Weise, wie er das möchte, gegen eben konservative Elemente sowohl in der Herrscherfamilie als auch innerhalb der Gesellschaft. Insofern sehe ich hier eher das Phänomen, dass sich eine Gesellschaft, die sich sehr schnell entwickelt, doch insgesamt stark entfernt von dem politischen System, was damit sehr, sehr große Probleme hat.
Mhm. Ich wollte nur noch mal darauf antworten. Was ich auch meinte, war eher gesellschaftlicher Wandel. Beispielsweise die Tatsache, dass einfach sehr viele Frauen nicht nur studieren, sondern auch inzwischen arbeiten. Was natürlich tatsächlich relativ revolutionär ist und teilweise auch damit zu tun hat, dass eben keineswegs alle Saudis furchtbar reich sind, sondern in vielen Familien ist es inzwischen notwendig, dass beide Partner in einer Ehe arbeiten, was dann auch zu ganz interessanten Diskussionen über die Verteilung des Einkommens führen kann. Diese Art von Wandlungsprozessen meinte ich auch. Und die haben natürlich dann auch was damit zu tun, dass eben in der Bildungspolitik sich sehr viel getan hat, auch in der Arbeitsmarktpolitik sich einiges tut, also auch immer mehr Arbeitsplätze für Frauen beispielsweise eingerichtet werden und so.
Gut, aber das bringt mich zu der Frage, gerade die Autorin des Buches, über das wir vorhin schon gesprochen haben, die Mädchen von Riad, sie hat auch mal in einem Interview gesagt, wir chatten wie verrückt, weil wir sozusagen auch nach dem Zugang zur Welt dürsten. Das, was Sie alle jetzt eben auch schon betont haben, ist ein sich veränderndes Gesellschaftsbild, auch sicherlich eine veränderte Rolle der Frau, allerdings natürlich immer noch in der Öffentlichkeit hauptsächlich verhüllt. Sie schütteln mit dem Kopf. Die Frage ist, ob eben ja quasi also hinter der Tradition oder hinter den traditionellen Gewändern eben auch mittlerweile sehr selbstbewusste, vielleicht aber auch sehr zornige Frauen sich verstecken.
Die Evolution, die zurzeit in Saudi-Arabien sich ereignet, ist eigentlich von den Frauen bewegt und nach vorne geschoben werden. Schleier wird nicht so viel getragen in Saudi-Arabien, vor allem nicht in großen Städten wie Jeddah oder Riad. Schleier wird wahrscheinlich in kleinen Dörfern getragen oder es ist nur ein Symbol. Aber Herr Steinberg sagte, dass die Frauen, dass die Politik sich nicht ändert. Wie können Sie das vergleichen mit der Literatur? Im Gegenteil. Was wir sehen, dass die Frauen eigentlich in verschiedenen Berufen sich eingearbeitet hat. Es sind nicht alle Schichten in Saudi-Arabien reich. Ich komme aus einer Mittelklasse. Schicht in Saudi-Arabien. Und nicht, dass jeder mit einem goldenen Löffel zur Welt gekommen ist. Sie müssen ihre Wege einackern. Zum Beispiel in dem Außenministerium in Saudi-Arabien sind zurzeit 600 Frauen eingestellt und die wollen Diplomaten werden, die wollen sogar Botschafter werden und die werden auch Botschafter werden. Der Weg hat sich geebnet, es gibt keinen Rückgang mehr. Auch wenn konservative Schichten in Saudi-Arabien sich befindet, in der Royal Family oder in den religiösen Schichten. Die Lawine hat es gestartet.
Ja, aber was Sie, glaube ich, meinten, und das ist die Frage, es geht auch so ein bisschen ums Tempo. Ne? Also dass ich glaube, dass mittlerweile in fast allen Bereichen der saudischen Gesellschaft angekommen ist, dass es Reformen geben soll, beziehungsweise auch schon gegeben hat, dass es auch eine Form von Öffnung geben soll. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben Sie selber auch gesagt, behutsam, langsam, eben auch nicht überstürzt, weil es eben auch eine ziemlich starke Opposition im Land immer noch gibt. Das heißt, es sind auf der einen Seite sicherlich traditionelle, konservative, auch möglicherweise stark religiös geprägte Kräfte, die natürlich bei jeder Veränderung, bei jedem Wandel dann auch gleich Gefahr wittern, Herr Steinberg. Also Gefahr wovor? Gefahr, da nicht mehr genug Einfluss zu haben?
Ja, das ist Saudi-Arabien ist immer noch ein zutiefst zerrissenes Land. Das Land ist entstanden in einem Eroberungsprozess. Es ist ein sehr heterogenes Land. Das hatte ich eingangs schon angesprochen in diesem Vergleich zwischen Zentralarabien und den westlichen Provinzen, die sicherlich ungleich liberaler sind und auch ganz andere Gesellschaftsentwürfe vertreten. Dann haben wir den Osten des Landes, der wahrscheinlich immer noch mehrheitlich schiitisch besiedelt ist, wo die Schiiten tatsächlich ganz massiv diskriminiert werden, wohl aufgrund der Interpretation der Regierung, dass sie da eine Art fünfte Kolonne des Iran darstellen könnten, zumindest aber, dass eben ihre Loyalität gegenüber diesem Staat nicht gesichert ist. Und tatsächlich halte ich für das grundlegende Problem des Landes, was eben nicht angegangen wird durch schrittweise Reformen, dass es eben dieses alte, das altverwurzelte Bündnis zwischen Religion und Staat gibt, das heißt zwischen der Herrscherfamilie Saud und den wahhabitischen Gelehrten. oder den saudi-arabischen salafistischen Gelehrten. Und dass meiner Auffassung nach diese religiöse Elite plus ihre konservativen Unterstützer im Lande, dass die bis heute noch immer noch verhindern, dass diese Reformen tatsächlich zu grundlegenden Veränderungen führen. Und meine Sorge ist tatsächlich, dass, wenn der Monarch in absehbarer Zeit sterben sollte, dass dann der Nachfolger eine ganz andere Politik verfolgen wird. Er ist jetzt meines Wissens 86 Jahre alt, also es ist insofern auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass das geschehen könnte. Und das ist auch die große Sorge sehr vieler reformorientierter Saudis, auch schiitischer Oppositioneller im Land, das hört man eben immer wieder. Und ich glaube eben nicht, dass diese Reformen tatsächlich jetzt schon in Gang gebracht sind und nicht mehr aufzuhalten sind. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Gesellschaft in einem Maße verändert, dass das durchaus in absehbarer Zeit bedrohlich für das politische System werden kann, das sich eben nicht im Grunde gar nicht ändert.
Ich muss leider widersprechen. Es ist kein zerrissenes Land. Es ist ein einheitliches Land. Zweitens, die Schiiten im Osten Saudi-Arabien, ist nicht nur im Osten, es gibt auch im Süden Saudi-Arabien Schiiten und die sind ein Teil des Volkes. Es gab über die letzten 3 Jahre Dialoge, interreligiöse Dialoge im Lande zwischen den verschiedenen Schichten und verschiedenen Religionssekten. 2 Minister, die sind Schiiten und es gibt mehrere Botschaften, die sind Schiiten und wir machen nicht den Fehler anderer Völker. Wir markieren nicht die Sitten eines Volkes oder einer Religion. Wir haben Schiiten in unserem Volk, genauso wie Sunniten, und wir sind ein gleiches Volk.
Das wissen leider die Schiiten nicht.
Ich glaube, ich kenne mein Land besser.
Ich würde aber gerne noch mal den einen Punkt aufgreifen, Herr Botschafter, den Sie gesagt haben, Dialog. Also sowohl interreligiöser Dialog als auch gibt es ja seit einigen Jahren, der König setzt auf den nationalen Dialog. Frau Freiter, vielleicht erklären Sie mal kurz, was muss man sich darunter vorstellen? Das heißt, es ist ein Gesprächsangebot an die verschiedenen gesellschaftlichen, auch religiösen Gruppen im Land, miteinander in Kontakt zu kommen?
Ja, das war zunächst einmal eine Art Gesprächsrunde, zu der unterschiedliche Gruppen zu unterschiedlichen Themen eingeladen wurden, die zentral festgelegt wurden. Das ist inzwischen eigentlich eine richtige Organisation, die eben nicht nur einmal im Jahr, meistens jedenfalls, zu einem bestimmten Thema bestimmte gesellschaftliche Gruppen einlädt, sondern eben die dann auch noch in den Provinzen ähnliche Gesprächsrunden organisiert. Und in der Tat sind dort Themen angesprochen worden, die lange Zeit tabu waren. Man kann das Ganze vielleicht auch ein wenig sehen in der Tradition der Konsultation, dass in einer kontrollierten Weise nicht nur Vorstellungen der Regierung oder des Monarchen vermittelt werden, sondern eben auch er hören kann, was im Volk zu bestimmten Dingen oder auch von Experten zu bestimmten Dingen gedacht wird. Teilweise, gerade was jetzt diese interreligiöse Frage anbelangt, sicher auch der Versuch, hier bestimmte Umdenkprozesse in Gang zu bringen oder zumindest symbolisch zu markieren, inwieweit das dann bei allen Gruppen ankommt. Also ich würde Herrn Steinberg insofern gerne ergänzen. Ich glaube, es sind nicht nur die Schiiten, die das nicht wissen, dass sie gleichberechtigt sind, sondern es gibt, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Gelehrten, die nicht wissen, dass die Schiiten gleichberechtigt sind. Ich glaube, eines der Probleme ist, dass es noch nicht sehr viele von der Gesellschaft ausgehende Initiativen, also Non-Governmental Organizations oder so etwas, Nichtregierungsorganisationen gibt, die ihrerseits Interessen der Bevölkerung artikulieren können und dann auch darauf bauen können, gehört zu werden.
Also das ist jetzt sozusagen von der Regierung mit initiiert, also Dialogangebote oder eben auch, wie gesagt, eine von der Regierung gegründete Menschenrechtsorganisation. Aber was ist mit der Zivilgesellschaft? Also gibt es eine Artikulation von unten?
Es gibt die in ganz, ganz vielen Bereichen, natürlich. Auch die Saudis nutzen das Internet sicherlich noch sehr, sehr viel intensiver als wir Deutsche das tun. Es gibt eine zunehmend große Zahl von saudi-arabischen Bloggern. Wir haben über die Literatur bereits geredet. Es gibt eine Zivilgesellschaft. Es gibt natürlich auch Menschenrechtler im Lande, die auch ihre Rechte einfordern. Wir haben eben von den Schiiten geredet. Es gibt natürlich auch eine schiitische Opposition. Es gibt schiitische Reformer, die sich zu Wort melden und das in einer sehr viel intensiveren Weise, als das noch in den 90er Jahren möglich gewesen wäre. Was wir hier sehen, ist eben ein staatlich induzierter Reformprozess, bei dem meines Erachtens aber tatsächlich nicht klar ist, inwieweit da die staatliche Seite wirklich entschieden ist, zum grundlegenden Wandel im Lande beizutragen. Während wir gleichzeitig eben eine zunehmend aktive Zivilgesellschaft haben, die sicherlich nicht so aktiv ist wie in einigen anderen größeren Ländern der Region, die aber stetig wächst, immer aktiver wird und tatsächlich auch immer lauter und immer hörbarer Forderungen stellt. Das Problem ist, dass eben diese Zivilgesellschaft ganz widerstreitende Forderungen an diesen Staat stellt und auch an die internationale Gemeinschaft.
Herr Botschafter.
Ich wollte sagen, die Kritik an der Regierung kommt nicht nur von den Schiiten, auch von den Sunniten, hauptsächlich von den Sunniten und von den verschiedenen Städten in Arabien, in Form von Internet oder in Form von Poesie oder in Form von Gedichten, in Form von Büchern, in Form von Literatur. Es wird überall im Lande eigentlich eine Evolution stattfinden. Der König, zwar ist er 85, aber er ist aktiver als viele junge Leute. Die Frage ist, wenn das Rad anfängt zu rollen, ob es gestoppt werden kann, wenn ein anderer kommt oder nicht, das bezweifle ich, weil die junge Generation eigentlich da pulsieren, dafür sorgen, dass es eigentlich in Bewegung sich setzt. Und heutzutage durch das Internet und durch Satellitenverbindungen ist gar kein Land oder gar kein Saudi-Arabien ist ein Land isoliert. Ist ein Teil eines Ganzen. Es ist fast ein Dorf in einem großen Welt. Und das bewegt sich auch mit der Bewegung der Bevölkerung als solche.
Also der Botschafter ist optimistisch, dass die Lawine, die ins Rollen gekommen ist, nicht mehr zu stoppen ist, Frau Freitag?
Ich kenne mich mit der Futurologie nicht aus. Ich bin ja eher Historikerin. Ich wollte aber noch zur Zivilgesellschaft was sagen. Es ist vollkommen richtig, dass es durch das Internet, durch diverse Artikulationsformen, Literatur und anderes natürlich sehr aktive, sehr politisch engagierte, sehr auch gesellschaftlich engagierte Gruppierungen gibt. Aber ich glaube, was mir zur Zivilgesellschaft noch etwas fehlen würde, sind die unabhängigen Organisationsmöglichkeiten. Ich glaube, es gibt hier gewisse Ansätze, es gibt Wohlfahrtsvereinigungen, es gibt Kultur- und Literaturclubs, die teilweise sehr aktiv sind, die teilweise auch sehr unterschiedliche und teilweise auch kontroverse Themen ansprechen. Aber die Möglichkeit einer auch vom Staat unabhängigen Organisation von mehreren, die möglicherweise einer Meinung sind, scheint mir doch noch etwas schwierig zu sein unter den Bedingungen im Land. Und das meinte ich vorhin mit Zivilgesellschaft, als ich sagte, das gibt es eben in dieser Form nicht. Das gibt es ja durchaus in manchen, aber keineswegs in allen arabischen Ländern.
Herzlichen Dank für diesen zweiten Teil, wie gesellschaftlicher Reformwille mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zusammenhängt, sich bedingt vielleicht auch und welche Rolle Saudi-Arabien im Nahen und Mittleren Osten spielt. Das werden wir gleich nach den Schlagzeilen diskutieren. Saudi-Arabien, größter Erdölproduzent der Welt, setzt auf neue Ressourcen. Auch wenn die Wirtschaft des Landes in nur 2 Jahren mit jener der Schweiz gleichgezogen hat, weisen Experten doch auch immer wieder darauf hin, die Produktivität im Nicht-Öl-Sektor ist niedrig und die Arbeitslosigkeit bei der Jugend hoch. Nach der letzten Krise Mitte Ende der 90er Jahre empfahl der König das Land aus dem Würgegriff der nahezu vollständigen Abhängigkeit vom Weltmarktpreis für Erdöl zu befreien. Was ist seither geschehen? Gelten diese Überlegungen auch in Zeiten fantastisch hoher Preise? Welchen Einfluss hat wirtschaftlicher Wandel auf die Gesellschaft und welche Rolle spielt Saudi-Arabien in der Region? Darum soll es jetzt gehen. Forum die Botschafter-Matinee heute zu Gast. Osama bin Abdulmajed Shubukshi, der Vertreter des Königreichs in Deutschland, Ulrike Freitag, Leiterin des Zentrums Moderner Orient in Berlin und Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Botschafter, das schwarze Gold, bisher Quelle großen Reichtums für Ihr Land, aber die ein oder andere Krise hat die Abhängigkeit mehr als deutlich gemacht. Saudi-Arabien will nun auch verstärkt in Bildung investieren. Macht es bereits auch schon. Welche Projekte gibt es da?
Im Jahr 2015 bis 2020 erwarten wir, dass wir nicht mehr vom Erdöl abhängig sein werden. Gleichzeitig investieren wir sehr stark in Wind, See und in sogenannte Energien, die saubere Energien. Gleichzeitig investiert Saudi-Arabien sehr viel in Bildung. Wir haben 70% unserer Bevölkerung sind unter dem Alter von 15 Jahren. Wir haben zurzeit über 60.000 Studenten in den verschiedenen Ländern der Welt, über 14.000 in Amerika, 12.000 in England, 6.000 in Frankreich, 8.000 in Australien. In Deutschland Beschämenderweise haben wir nur 264.
Aber Sie kennen ja die Zahlen ganz genau. 264.
Ich habe vorgestern einen Vortrag gehalten.
Ah, okay. 264 in Deutschland, das ist nicht viel.
Das liegt an Ihrem System. Wir wollen keine Saudis. Aber wir bemühen uns jedenfalls in Deutschland auch einige unterzubringen. Was ich sagen wollte, dass wir an Bildung sehr interessiert sind und aufgrund dessen wir hoffen, dass durch die sogenannten Schmelzpunkte, wenn die nach Saudi-Arabien zurückkehren, diese Generationen, ich wollte nur damit gesichert haben, dass kein Saudi in Deutschland zurückbleiben werde. Die Angst, dass die Leute, wenn die hier ausgebildet werden, hier bleiben würden, ist kaum möglich, weil eine Karriere in Saudi-Arabien ist 100-mal besser als in Deutschland.
Sagt der Botschafter, da können wir jetzt nicht widersprechen, oder?
Ja, ich meine, ich war hier auch, ich habe hier studiert. Damals wurde mir angeboten, in Ulm eine Stelle zu bekommen als Privatdozent. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich nicht möglich gewesen, hier mit Ihnen zu sitzen.
Das stimmt. Sie wären zumindest nicht der Botschafter gewesen. Wir hätten ein medizinisches Gespräch vielleicht führen können.
Da würden Sie nicht daran interessiert.
Sie haben schon gesagt, Sie wollen die Abhängigkeit vom Öl begrenzen, auch in allen möglichen anderen Bereichen, aber eben auch mit der Bildung. Auch wenn wenig Saudis hier in Deutschland studieren, deutsche Hochschulen, Frau Freitag, planen große Forschungsprojekte, auch Austauschprogramme in diesen in der Wüste entstehenden, ich weiß nicht, Universitäten, Hightech-Laboren, was es da alles vorgesehen ist, was zum Teil noch in der Planung ist, zum Teil aber auch schon entsteht. Also Saudi-Arabien, eine Wissensnation, die dann Spitzenforscher aus der ganzen Welt anzieht, ein ehrgeiziges Projekt, oder?
Ich glaube, es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Was mich jetzt sehr beeindruckt hat, ist, dass man doch offensichtlich, also ich kannte ja auch nur die Presseberichte darüber, und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass die King Abdullah University of Science and Technology eben jetzt doch auch Stipendien vergibt an junge Saudis, die in Saudi-Arabien ihren ersten Abschluss machen, damit schon frühzeitig auch der einheimische Nachwuchs gefördert wird. Denn einer der großen Kritikpunkte war ja, dass aus dem Ausland im Wesentlichen nicht nur die Dozenten für diese Elite-Universität rekrutiert werden, sondern auch die Studierenden. Und hier versucht man offensichtlich entgegenzusteuern. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig, denn was man von manchen der staatlichen Universitäten hört, zumindest aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, die natürlich kein besonders hohes Ansehen genießen, gibt nicht nur Anlass zur uneingeschränkten Hoffnung.
Ja, und Bildung war, glaube ich, auch immer ein Kritikpunkt, oder jedenfalls ist dann häufig auch von Experten, ausländischen Experten, als ein Punkt für eine mögliche Radikalisierung der Jugend genommen worden, Herr Steinberg? Also mangelnde Bildung, schlechte Angebote?
Nein, im Falle Saudi-Arabiens ist wahrscheinlich nicht das Problem die mangelnde Bildung, sondern es ist tatsächlich die wahhabitische Bildung im religiösen Sinne. Es gibt im Land große islamische Universitäten und es gibt eine sehr stark radikalisierte Jugend, über die wir ja eben bei der Zivilgesellschaft zunächst einmal noch nicht gesprochen haben. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Man hat in den letzten Jahren auch immer wieder feststellen können, in den 80er Jahren, schon in den 90er Jahren, dass im Grunde die Hotspots der Radikalisierung in Saudi-Arabien diese Universitäten waren, in Riyadh, in Mekka und in Medina. Und das hat sich im Grunde fortgesetzt. Es gibt ja in diesem Lande im Grunde zwei Bildungssysteme. Es gibt ein religiöses Bildungssystem, was sehr stark von der religiösen Elite dominiert wird. Und wenn man sich das ganz genau anguckt in den Inhalten, ist man da nicht so weit von dem entfernt, was bei uns eben unter Extremismus subsumiert wird, und auch nicht sehr weit von der Weltsicht Osama bin Ladens und der Al-Qaida. Und insofern hat Saudi-Arabien in diesem religiösen Bildungssystem auch Radikalismus produziert. Auf der anderen Seite haben wir eben ein weltliches Erziehungssystem, was recht schnell aufgebaut wurde, in überraschend kurzer Zeit mit sehr, sehr viel Geld, was aber tatsächlich Qualitätsprobleme hat. Und das ist ja auch kein Zufall, dass sehr, sehr viele ehrgeizige junge Leute bis heute auch noch, trotz all dieser Maßnahmen, die ergriffen wurden, wenn sie wirklich wirklich was werden wollen, ins Ausland gehen zum Studieren. Insofern hat meines Erachtens Saudi-Arabien zwei Bildungsprobleme. Einmal eben im religiösen Sektor, der darauf beruht, dass diese alte Allianz zwischen Staat und Religion besteht. Und dieses Problem der Radikalisierung wird nicht gelöst werden, ohne dass dieses Bündnis grundsätzlich überdacht wird. Und wenn Sie mich nach der wichtigsten Neuerung in Saudi-Arabien in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 15 Jahren fragen, dann ist das Umdenken der staatlichen Ölgesellschaft Aramco, die früher eine reine Ölgesellschaft war und die Ende der 90er Jahre erkannt hat, dass man als ersten Schritt zur Diversifizierung sich auch um das Gas kümmern muss. Mhm. Das ist für uns ein ganz kleiner Schritt, stellt man aber immer wieder fest, dass die großen Ölnationen schon mit dem Gas Probleme haben. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass dann alle anderen Reformmaßnahmen in Richtung erneuerbare Energien tatsächlich eine Basis in solchen Ländern haben. Das dauert eine Weile. Dazu braucht man tatsächlich ausgebildete Leute. Die gibt es mehr und mehr in dem Land. Dazu braucht man ein Umdenken. Dafür gibt es die ersten Schritte. Aber tatsächlich, der Gasbereich ist es zunächst mal für die nächsten 10 bis 20 Jahre.
Gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen weg von der Bildung. Ich würde gerne noch mal das ist ein spannender Aspekt, den Sie gerade reingebracht haben, Herr Steinberg. Ich würde gerne noch mal auf das kommen und Sie fragen, Herr Botschafter, diese Parallelwelten, die Sie ja im Grunde genommen beschrieben haben, auch mit diesen zwei Bildungssystemen. Auf der einen Seite eben ein sehr stark religiös ausgerichtetes, auf der anderen Seite die Elite-Universitäten, die jetzt noch darum bemüht sind, eben auch Forscher oder beziehungsweise Unterstützung zum Beispiel aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern zu bekommen. Gärt da nicht auch die Gefahr, eben gerade bei diesen jungen Leuten, die sich radikalisieren über ein sehr stark religiös geprägtes Studium zum Beispiel? Sehen Sie die Gefahr?
Sie fragten mich am Anfang, was mich stört in Deutschland. Solche Statement wie von Herrn Steinberg, dass bei uns nur Leute wie Osama Bin Laden gezüchtet werden, ist unwahr. Sonst hätten wir mehr Osama Bin Laden in Arabien. Im Grunde Osama Bin Laden war eigentlich eine Züchtung der CIA und nicht Saudi-Arabiens.
Osama Bin Laden ist ja jetzt nur ein Beispiel dafür, dass das nicht vergessen.
Ohne die CIA wäre Osama Bin Laden nicht zu dem geworden, was er geworden ist. Auch die Leute, die er getroffen hat, waren nicht Saudi, sondern waren Jordanier und Iraker und Palästinenser, die Radikalen waren. Ich kann Ihnen versichern, dass Saudi-Arabien keinen Radikalisierungstrend zeugt. Im Gegenteil, wir sind sehr davon gebrannt. Saudi-Arabien wurde eigentlich von Terrorismus mehrere Male getroffen, angefangen von der Heiligen Moschee im Jahre 1980. Und in den letzten 20 Jahren sind es mehrmals eigentlich Anschläge an Saudi-Arabien ausgeübt. Wir sind sehr dafür, dass es zu einer Modernisierung des Volkes führt. Sicherlich gibt es junge, orthodoxe, religiöse Menschen überall in der Welt, Extremisten. Auch McVeigh war ein Extremist in Amerika, aber es sagt nicht, dass Amerika alles Terroristen wären. Baader-Meinhof waren auch Terroristen, weil man muss sagen, dass Deutschland ein terroristisches Volk wäre. Aufgrund dessen kann man nicht verallgemeinern. Wir haben natürlich eine religiöse Schule, was wir nicht als eine orthodox-extremistin denken würden. Aber wir haben die modernen Schulen, die Universität, wo ich gelehrt habe, unterscheidet sich nicht von der Erlangen-Universität, wo ich studiert habe, oder der Kiel-Universität, wo ich studiert habe. Heutzutage haben wir die King Abdullah University, wo Frauen und Männer gleichzeitig studieren, miteinander, und das zu 85% eigentlich Europäer und Amerikaner, die dort studieren. Also man öffnet sich langsam.
Aber ist es jetzt nun die unterschiedliche Sicht auf die Welt, Frau Freitag, dass der Botschafter sagt, bei uns gibt es gar keine Radikalität sozusagen im Land?
Habe ich nicht gesagt.
Sie haben jedenfalls gesagt, es ist kein großes Problem. Es gibt es in Maßen, aber es ist kein großes Problem. Und ja, das Bild, was eben Saudi-Arabien auch im Westen häufig, womit es häufig in Verbindung gebracht wird, sind genau eben junge Männer, die dann in den Dschihad ziehen und aus Saudi-Arabien kommen.
Naja, ich glaube, der Botschafter hat insofern recht, als selbstverständlich nicht nur aus Saudi-Arabien junge Männer in den Dschihad ziehen. Möglicherweise ziehen sie sogar aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Gründen in den Dschihad. In Saudi-Arabien mag die Radikalisierung einer der Aspekte sein. Ein anderer Aspekt mag auch so etwas sein wie eine gewisse Lust am Abenteuer.
Der Herr Botschafter hat zu Recht auf diese neue Universität verwiesen, die wirklich ein ganz großartiges Experiment ist. Gleichzeitig haben wir dann eben auch eine sunnitische, eine radikale sunnitische Opposition im Lande, die eben tatsächlich gerade gegen solche Reformschritte massiv angeht. Dann haben wir wieder eine Regierung, die gerade diesen Widerstand und auch die terroristischen Aktivitäten, die wir in den letzten Jahren, gerade zwischen 2003 und 2006 gesehen haben, wiederum als Argument verwendet gegen all diejenigen Reformer, die tatsächlich grundlegende Änderungen haben wollen. Und das macht es für uns sehr, sehr schwierig, mit dem Land umzugehen.
Wir haben vorhin über das Öl gesprochen und auch darüber, dass das Land versucht, davon wegzukommen. Auch in diesem Zusammenhang nochmal eine Frage an Sie alle. Es gibt auch Experten, die immer wieder kritisiert haben, dass im Grunde genommen nur, wenn der wirtschaftliche Druck größer wurde, also das heißt, wenn der Ölpreis niedrig war, dass es dann auch den Willen zum Wandel gab. Mit anderen Worten, je mehr das Land boomt, desto häufiger mögen dann auch Reformen wieder hinten angestellt werden. Kann man das so sagen?
Also ich glaube nicht, dass das eine Frage des Willens ist, sondern das ist tatsächlich ein strukturelles Problem, weil natürlich Politik den Bürgern nicht erläutern kann, warum einschneidende Reformen wichtig sind in einer Zeit, in der es zumindest in einem überwiegenden Teil der Gesellschaft
gut geht.
Aber gerade im wirtschaftlichen Bereich haben wir eben gesehen, dass die Saudis tatsächlich da einen gewissen Willen entwickelt haben und auch jetzt im Grunde in der Hochpreisphase vernünftig agieren. Sie haben sehr, sehr viel Geld gesteckt, zum Beispiel in die Ausweitung der Produktionskapazitäten, wo vor einigen Jahren noch die Spezialisten gesagt haben, das machen die nie. Sie haben es aber eben getan.
Aber nicht nur mit der Wirtschaft, sondern sicherlich auch mit den innenpolitischen Reformen, die auch ein Signal geben sollen an den Westen des behutsamen Wandels, der Öffnung, auch vielleicht, ich will mal sagen, als Anreiz dafür, eben in Saudi-Arabien den Partner zu sehen und nicht im Iran, in dem Unruhestifter in der Region. Wollen wir das noch kurz als Abschlussrunde machen? Die Rolle Saudi-Arabiens gerade in der Region, also wie sehen Sie die Rolle?
Durch die letzten Entwicklungen hat der Westen sehr lange gewartet, um zu entdecken, dass die Iraner die Atominteresse haben, die Atomenergieinteresse haben. Wir sind genauso gespannt, wie die Amerikaner sich entscheiden würden in der nächsten Zeit. Wir sind nicht daran interessiert, dass es zu einem Krieg kommt, weil die ersten Victims oder die ersten Opfer wären wir. Die Iraner haben die Silkworm, das sind die Raketen, die 200 Kilometer fliegen können, die haben die von Nordkorea bekommen. Und wir werden natürlich die Ölfelder in den arabischen Peninsula adressieren, damit der Westen dadurch geschadet wird. Wir vertrauen niemanden. Wir haben genügende Beispiele, wo wir auf niemanden uns verlassen können. Aufgrund dessen versuchen wir, neutral zu bleiben, aber mit großen Sorgen, was die Entwicklung stattfindet. Werden die Israelis einschlagen in den Iraner? Wird der Westen mit der wirtschaftlichen Boykott weitermachen? Ist das nicht? Kommt es zu einem Konflikt, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung oder nicht mit den Iranern?
Für Saudi-Arabien ist eben das ganz, ganz große Problem, dass sie als einer der weltgrößten Ölproduzenten in einer Region leben, die eben so instabil ist. Und das ist im Grunde ja auch für die saudi-arabische Außenpolitik die Kernfrage. Es geht ja nicht um Israel, es geht nicht um das Verhältnis zu den Europäern, sondern es geht um das Verhältnis zum Iran. Wir haben dort einen Staat, der sich anschickt, eine regionale Führungsrolle, in welchem Sinne auch immer, einzunehmen, dessen Nachbarn ihm alle hoffnungslos unterlegen sind, inklusive Saudi-Arabien. Das ist demografisch, das ist militärisch, das ist vielleicht auf absehbare Zeit, aber eben auch wirtschaftlich. Und wir sehen eben die saudi-arabische politische Elite in großer Sorge, was sich dort tut. Und im Grunde haben sie ganz, ganz ähnliche Probleme wie wir im Umgang mit diesem Iran. Einerseits haben sie eben große Sorge davor, dass es einen Militärschlag geben könnte, mit wahrscheinlich direkten Folgen für die Golfregion, für die Saudis zuerst, nicht für die Israelis, nicht für die Europäer, nicht für die Amerikaner, zunächst einmal eben für die Golfstaaten. Und sie haben andererseits die Sorge, wie das der saudi-arabische Außenminister auch mal gesagt hat, dass eben der Iran diese Atombombe bekommen könnte und sich dann anschickt, tatsächlich diese Führungsrolle in der Region auch etwas aggressiver auszufüllen als heute. Und da ist sicherlich Saudi-Arabien der Hauptgegner. Und es ist im Grunde ja auch die große Frage saudi-arabischer Politik, inwieweit die USA, und das sind die einzigen, die dazu in der Lage sein könnten, in den nächsten Jahren dieses Problem lösen wird oder inwieweit eben der nächste Konflikt in der Region sich hier gerade erst andeutet.
Herr Botschafter, Sie sollen das Schlusswort haben. Wir sind fast am Ende der Sendezeit, gerade wenn wir jetzt noch mal kurz über die Außenpolitik am Ende dieser Sendung gesprochen haben. Ja, welche Chancen, welche Gefahren sehen Sie auch in dem Szenario, das Herr Steinberg gerade entworfen hat?
Wir haben natürlich andere Probleme in Saudi-Arabien. Wir stehen in enger Kooperation mit Amerika und mit Ihrem Lande. Ich muss sagen, es gibt sehr viele Kontakte zwischen dem Außenministerium und meiner Wenigkeit in Bezug auf die Lage im Nahen Osten, aber auch Afghanistan und Pakistan, aber auch Somalia, aber auch Darfur in Sudan, aber auch Palästina. Wir hoffen, dass Vernunft und Sachlichkeit herrschen wird. Wir hoffen, dass Emotionen untergebracht werden können. Und die Saudis sind die Letzten, die ihre Emotionen zeigen würden.
Herzlichen Dank für die Diskussion. Ich bedanke mich bei Osama bin Abdul Majid Chobukji, dem Botschafter des Königreichs Saudi-Arabien in Deutschland, Ulrike Freitag, Leiterin des Zentrums Moderner Orient in Berlin, Guido Steinberg, Politologe und Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, sage Tschüss und wünsche allen noch einen schönen Tag.